Mit den Kindern haben wir ja vor 2 Wochen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, mit den Kindern haben wir vor 2 Wochen Ostergras ausgesät, sind jetzt gar nicht so viele da, aber vielleicht hören sie es ja später nochmal nach. Und wenn ihr das fein gegossen habt, dann ist das jetzt schon ein bisschen gewachsen, das Gras. Und am Anfang haben wir ganz viele kleine Samen in die Watte dort gelegt und dann gegossen. Und die Samen, die waren ganz schön, die waren noch ganz, die waren noch frisch und die können zu einem großen Grashalm wachsen. Dafür muss man sie eben in die Erde stecken oder in die Watte und dann kommt Wasser dazu und dann passiert eine Verwandlung. Das Samenkorn, das öffnet sich und das geht ganz langsam kaputt und da kommt ein Grashalm heraus. Man könnte sagen, dass das Samenkorn, dieser kleine Grassame, dass der stirbt. Aber dadurch entsteht ein neues Leben, nämlich ein Grashalm. Und Jesus sagt einmal, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus redet hier von sich selbst und sagt, dass durch ihn etwas ganz Neues hervorkommt, dass Menschen gerettet werden, dass sie leben, dass sie Gott dienen dürfen. Und so ist es auch mit unserem Grashalm oder mit Weizen. Aber was bedeutet das für Jesus? Für Jesus bedeutet das, dass er sterben musste. Und das war wirklich schrecklich. Wir lesen vielleicht drüber, wir freuen uns, dass ein neuer Grashalm gewachsen ist, ein Weizen. Aber für den Samen war es schrecklich, er musste sterben. Der ist weg. Er hat sich verwandelt ins Leben der anderen. Und darum feiern wir heute an diesem Freitag mal Gottesdienst, an diesem Karfreitag, weil wir darüber nachdenken wollen, was es Jesus gekostet hat, dass er gestorben ist, dass er dieses neue Leben hervorbringt, diesen neuen Grashalm, diesen Weizen, diese Frucht für Gott. Was es Jesus gekostet hat und es hat ihn alles gekostet. Die Antwort ist leicht, er musste dafür sterben und es war schrecklich für ihn. Und doch hat er es gern gemacht, weil er uns liebt. Er ist gern gekommen mitten in unsere Finsternis. Finsternis mit diesem Wort lässt sich Psalm 88 treffend zusammenfassen. Finsternis. Es gibt keinen Psalm, der düsterer oder hoffnungsloser ist als Psalm 88. Es gibt viele Formulierungen dieses Psalms, die sich auch in anderen Psalmen finden. Psalm 22 zum Beispiel. Aber jeder dieser anderen Psalmen, die ähnliche Klageformulierungen haben, haben irgendeinen Lichtblick, haben irgendetwas Hoffnungsvolles an sich. Aber in Psalm 88 gibt es davon nichts. Da gibt es nur Hoffnungslosigkeit. Das Hoffnungsvollste an Psalm 88 ist noch die Einleitung, dass er den Gott Israels, Jahwe, als den Gott seiner Rettung anspricht. Gott meines Heils, das ist das Höchste, das Beste, was dieser Psalm noch zu bieten hat. Und das bezieht sich vor allem darauf, dass der Beter früher eben die Hilfe Gottes erfahren hat und er klammert sich daran. Er klammert sich daran wie an einen Strohhalm. Aber was folgt dann nach diesem Bekenntnis? Folgt dann, dass wir in diesem Psalm irgendetwas davon lesen, dass Gott tatsächlich auch mal zur Rettung einschreitet? Nein, gar nichts kommt. Alles, was danach folgt, ist nur Not und Leid und noch mehr Aussagen darüber, dass der Psalmist gebetet hat und nichts passiert ist und mehr Not und mehr Leid kommt und mehr Finsternis. Hier gibt es in diesem Psalm nicht mal eine echte Bitte um Rettung. Die einzige Bitte ist noch Vers 3. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen. Und selbst hier hat man den Eindruck, ja, dass die pure Verzweiflung aus ihm spricht. Er ist zerstört und es ist für ihn schon ein reiner Gewinn, wenn überhaupt sein Gebet nur erhört wird. Wenn es nur gehört wird von Gott. Wenn er sein Ohr nur dazu neigt. Das ist sozusagen schon das Beste, worauf er hoffen kann. Das ist schon das Beste, was er erwarten kann. Da steckt natürlich diese implizite Bitte drin, ja, neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Aber mehr bekommen wir dann doch nicht. Dass Gott der kämpfenden Kirche auf dieser Erde einen solchen Psalm gegeben hat, das ist wirklich erstaunlich. Für manche ist diese unverblümte, brutale Hoffnungslosigkeit dieses Psalms ein Problem. Die versuchen irgendwelche Erklärungen zu finden, wie es dazu kommen konnte, dass es so negativ ist. Darf ein Gläubiger überhaupt so hoffnungslos beten? Darf ein Gläubiger überhaupt so reden vor Gott? Und andere wiederum lesen diesen Psalm und finden sich darin. Und finden darin Hoffnung. Finden gerade in dem Umstand Hoffnung, dass es dort scheinbar gar keine Hoffnung gibt. Anscheinend ist ja alles nur finster. Aber Gott ist ein Gott, der sogar mit so einem Gebet umgehen kann. Er hat uns dieses Gebet ja gegeben. Der Psalm zeigt auch, dass selbst beim größten Leid und in größten Anfechtungen, beim größten Gefühl der Gottverlassenheit, ein Mensch immer noch zu Gott betet. Auch das ist ein starkes Element der Hoffnung, vielleicht das stärkste in diesem Psalm. Und ist das nicht schon ein Wunder? Zeigt das nicht den übernatürlichen Charakter echten Glaubens, dass man in solcher Situation noch zu Gott betet und ihn nicht verdammt, sondern einfach zu ihm betet, immer noch Hilfe von ihm erwartet? Aber es kann auch sein, dass diesen Psalm zu beten heißt, dass man eine echte Glaubenskrise hat. Denn wenn wir uns als Kinder Gottes auch so fühlen und so vor Gott klagen, wissen wir doch, dass Gott nicht unser Feind ist, sondern unser Vater. Es ist sozusagen für uns nie hundertprozentig wahr, nie hundertprozentig unser Gebet. Diese Brutalität des Psalms, die zeigt uns einerseits einen Gott, der uns gerade in der Finsternis begegnet, indem er uns sogar einen solchen Psalm überhaupt schenkt. Bonhoeffer sagt, dass die Klagepsalmen das menschliche Elend nicht leugnen und dass sie sich nicht in frommen Worten darüber hinwegtäuschen, sondern sie lassen das menschliche Elend als harte Anfechtung des Glaubens stehen. Ja, sie sehen manchmal nicht mehr über das Leiden hinaus, das zitiert der Psalm 88, aber sie alle klagen es Gott. Wir dürfen es also Gott klagen und er hört uns in der Finsternis. Und andererseits zeigt eben diese vollendete Not dieses Liedes, dass es nicht nur für uns geschrieben wurde. Bonhoeffer sagt weiter, sehr gut, sehr treffend, kein einzelner Mensch kann aus eigener Erfahrung die Klagepsalmen nachbeten. Kein einzelner Mensch kann sozusagen die Fülle dieser Klagepsalmen, die uns die Schrift gegeben hat, ausfüllen, nachbeten. Es ist die Not der ganzen Gemeinde zu allen Zeiten, wie sie Jesus Christus nur ganz allein erfahren hat, die hier ausgebreitet ist. Christus ist der, der es als einziger wirklich völlig beten konnte. Für uns ist es nie völlig wahr und doch gibt uns der Herr diese Worte, damit wir sie auch beten können. Und er gibt sie uns, damit wir verstehen, was es für Christus bedeutet hat, der Mann der Schmerzen zu sein, einen solchen Psalm zu beten. Darum wollen wir uns an diesem Karfreitag diesen Psalm als ein Gebet Christi, wenn man so will, anschauen. Zuerst mal sehen wir darin, dass Christus ein wandelnder Toter ist. So beschreibt der Psalmist sich de facto. Gott meines Heils, so ruft der Beter zu Gott. Er nennt ihn hier noch zuversichtlich beim Namen Jahwe, dieser Bundesname, den Gott Israel gegeben hat, dass sie sich auf ihn verlassen können, diesen Gott der Treue. Aber danach wendet sich alles schnell. Neben dieser einen Bitte, höre mich, gibt es dann kaum irgendetwas positiv. Wir hören ihn schon in Vers 4 sprechen, meine Seele ist gesättigt vom Leiden. Mein Leben ist dem Totenreich nahe. Andere Übersetzungen sagen hier Sheol, das Wort kann so einen negativen Beigeschmack auch haben, also ein Ort der Strafe. Denn genau da sieht sich ja der Beter auch dann, wie wir noch sehen werden. Das ist aber auch das hebräische Wort für Grab im eigentlichen Sinne und sozusagen wo unser Körper landet, aber dann auch für das Reich der Toten übertragen sind, also den Raum des Todes. Der Psalmist versteht sich jedenfalls als ein wandelnder Toter. So viel ist klar. Er lebt noch, er denkt, er betet, er klagt ja noch, aber er sagt, ich bin so gut wie tot. Ich bin den Toten gleich. Er ist satt, er ist voll mit Elend. Wie schön ist das für uns, wenn wir so richtig satt und voll mit dem Besten sind? Wie schön ist es, wenn wir vielleicht mit Essen, mit dem guten, leckeren Essen voll und satt sind? Wie schön fühlt es sich an, wenn unser Leben satt und voll ist mit dem Allerbesten, wenn alles stimmt? Solche Momente kennen wir vielleicht, wo wir sagen, so könnte es bleiben. Und Christus sagt, mein Leben ist voll mit Bösem, voll mit Schlechtem. Er erwartet nur noch den Tod. Jesus' Situation in Gethsemane reflektiert es ganz genau, da heißt es, und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Und er sagt, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Ihm ist dort schon zum Sterben zumute. Und dort wirft er sich auf sein Angesicht vor Gott, heißt es, und betet. In Psalm 88 heißt es ja, ich trage deine Schrecken, ich bin verwirrt, deine Schrecknisse haben mich vernichtet, in den Versen 16 und 17. Und sein ganzes Leben hat Christus zu leiden, sein ganzes Leben trägt er sozusagen den Schrecken Gottes, trägt sozusagen die Erwartung mit sich, dass eines Tages das Gericht kommt und er weiß, dass es kommt, weil er dafür in die Welt gekommen ist. Er trägt es sein ganzes Leben mit sich, wie es ja Psalm 88 sogar sagt. Seit seiner Jugend ist er so beladen und belastet. Und hier in Gethsemane, da trägt er diesen Terror der Seele in seiner ganzen Fülle. Die Erwartung der vollkommenen Finsternis bestimmt ihn hier. Wir lesen weiter, als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Jesus bekommt dann durch das Gebet, dadurch, dass er sagen kann und sich entschließen kann, Gott nachzufolgen, und weil er sagt, den Willen Gottes zu tun, das ist meine Speise, weil er dort in Gethsemane nicht sagen kann, dein Wille geschehe, dann bekommt er diese Speise, diese Nahrung, diese Kraft, um sich dem Verräter Judas und den Soldaten zu stellen. Aber er weiß, dass die Stunde der Finsternis gekommen ist. Er ist hier nicht sozusagen, er hat hier noch nicht das Schlimmste hinter sich. Die Verleumdungen, die falschen Zeugen, der Spott, alles trägt er nun in dem Wissen, dass es dabei nicht bleibt, dass das noch nicht das Ende ist. Gethsemane ist nicht das Ende. Die Verleumdungen, die falschen Zeugen, der Spott sind nicht das Ende. Er wird mit Fäusten ins Gesicht geboxt. Er wird gefoltert so sehr, dass er körperlich schon nicht mehr in der Lage ist, seinen Kreuzesbalken zu tragen. Er ist wie ein Mann, sagt er in Vers 5, der keine Kraft mehr hat. Und das ist nicht irgendein Wort für Mann, das hier benutzt wird, sondern das Wort für einen jungen, starken Mann. Ein junger, starker Mann, der doch eigentlich Kraft haben sollte, aber Christus ist unfähig. Es ist gegen alle Ordnung, gegen alles, was gut und rechtens ist, was hier passiert mit ihm. Und nach Gethsemane ist sein Schicksal besiegelt. Sowohl was seine Erwartungen angeht, als auch was seinen Zustand angeht, ist er wie einer, der in die Grube fährt, in ein Loch, in ein dunkles, schwarzes Loch. Er ist in die Maschinerie, könnten wir sagen, der Sünde hineingeraten, in ein System aus Hass, wo die Juden und die Heiden zusammengekommen sind, angetrieben von der Macht der Finsternis, um ihn, den Fürsten des Lebens, zu vernichten. Und er weiß, dass er dort nicht wieder lebend herauskommt. Die römischen Soldaten haben ihn nackt ausgezogen, eine Robe übergehängt, eine Dornkrone auf den Kopf gesetzt und mit dem Stock draufgeschlagen. Wie unter die Toten geworfen bin ich, sagt er, wie auf einem Schlachtfeld, wo Erschlagene rumliegen, wie in einem Massengrab hineingeworfen. Zu denen gehöre ich schon, zu denen zähle ich mich schon. So betet er hier. Und hier beginnt dann alles in Vers 6 noch düsterer zu werden. Er sagt, ich bin nicht nur wie auf so einem Schlachtfeld niedergestreckt, wie in einem Massengrab hineingeworfen in die Toten, sondern das ist vor allem der Ort, das sind die Leute, derer du nicht mehr gedenkst, sagt er. Abgeschnitten von deiner Hand, abgeschnitten davon, dass Gott Wunder tut. Wunder tut Gott an den Lebenden. Die rettet er, die macht er wieder gesund, an denen erweist er sich gnädig. Aber die Toten sind tot. Und der Beter zählt sich schon zu diesen Leuten dazu. Seine Bekannten, sagt er, die wurden ihm zur Abscheu. Psalm 31 heißt es auch, vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden, meinen Nachbarn allermeist und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. So sind seine Jünger von ihm weggerannt, als er sich in Gethsemane freiwillig den römischen Soldaten ausgeliefert hat. Die Finsternis, die kam, das war für sie zu groß. Sie konnten das nicht erleiden. Sie konnten das nicht ertragen, was da passiert. Sie sind geflohen, weggerannt vor ihm wie vor einem Aussätzigen. Seine Feinde, seine eigenen Volksgenossen, die verspotten Jesus, als er am Kreuz hängt und sagen, anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen. Steig vom Kreuz herab. Die verspotten ihn noch mitten in seinem Schmerz, in seiner Scham, in seiner Not, in seinem Elend. Und im besten Fall stehen einige, die ihn lieben, weit entfernt und schauen ohnmächtig zu, wie er dort hängt. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Das ist noch der beste Fall. Im schlimmsten Fall wird Jesus tatsächlich wie ein Aussätziger behandelt, wie einer, vor dem man Abscheu hat, vor dem man sich ekelt. Denken wir an Petrus, der ihn verleugnet. Er hat Jesus nicht verleugnet, weil er ihn abscheulich findet. Er hat ihn verleugnet aus Angst vor dem gleichen Schicksal, aus Angst auch vor der Strafe. Aber in der Behandlung gegenüber hat er sich ihm gegenüber, oder was die Behandlung angeht, hat er sich ihm gegenüber verhalten wie gegenüber einem, den man verabscheut. Als er zum dritten Mal auf Jesus angesprochen wird, sagt er, heißt es, er fing aber an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht, von dem ihr redet, mit dem man gar nichts zu tun haben will. So hat er Jesus behandelt, nach allem, was Jesus 3 Jahre lang für ihn getan hat, wie er ihn getragen hat, ertragen hat, wie er ihn die schönsten Herrlichkeiten sehen lassen hat auf dem Berg der Verklärung. Nach all dem sagt Petrus unter Fluch und Schwur, ich kenne diesen Mann nicht. Es ist als, ein Autor hat geschrieben, es ist als habe der Psalmist hier das ganze Vokabular von Düsternis und Bitterkeit durchwühlt, um sein hoffnungsloses Elend zu beschreiben. Er ist tatsächlich völlig am Ende, so als würde er in der Isolierstation des Krankenhauses als Unheilbarer auf seinen Tod warten. Ihn erwartet nichts als die Leichenhalle und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie das Tuch über sein Gesicht ziehen und ihn hinausschieben. So ist die Erwartungshaltung. Aber vielleicht ist es keine Isolierstation, wo das Licht noch brennt, sondern eher ein Sarg, der 3 Meter unter der Erde liegt und man ist da drin lebendig begraben in der Finsternis. So ist es vielleicht noch passender. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, dass Menschen ihm das angetan haben, dass er von Menschen so behandelt wird, hat er vor allem das Gefühl, und es ist mehr als ein Gefühl bei Jesus, dass Gottes Zorn selbst am Werk ist. Es mag sich bei uns so anfühlen, es mag sich bei Heman, der es geschrieben hat, in seinem Leben so angefühlt haben, aber bei Jesus war es Realität. Wir wollen uns diese Wogen des Zorns als zweites ansehen. In Vers 7 geht es los und von da an erholt sich der Ton des Psalms auch nicht mehr. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Allein diese Wörter, diese Aneinanderreihung von Wörtern, die tiefste Verzweiflung und Angst und Isolation ausdrücken, allein das ist schon beängstigend, aber schlimmer ist, dass er von Gott dorthin gelegt wurde. Dein Zorn liegt auf mir, deine Wellen drücken mich nieder, du hast mir die Bekannten entfernt. In Versen 7 bis 9. Dann erwähnt er noch einmal, dass er betet. In Vers 10. Und dann kommen diese rhetorischen Fragen in den Versen 11 bis 13. Verkündet man deine Gnade, deine Treue unter den Toten? Und man könnte doch erwarten, dass wenigstens dann, wo er sozusagen jetzt Gott noch einmal einen Anlass gegeben hat, ihn zu retten, dass jetzt irgendwas Positives kommt. Ja, du wirst mich retten und so weiter. Aber es geht einfach weiter. Warum verwirrst du mich? Ich trage deine Schrecken, deine Zorngerichte ergehen über mich. Es geht einfach weiter und weiter und weiter mit Finsternis. Gottes Zorn über die Sünde bricht über Jesus herein. Das Bild von Wellen, das ist so eindrücklich, kennen wir vielleicht auch aus Filmen. Wir können es uns vielleicht einigermaßen vorstellen auch. Stellen wir uns einen Mensch vor, der im tiefen Meer ist und ums Überleben kämpft. Er rudert mit seinen Armen, er kämpft diesen aussichtslosen Kampf ums Überleben. Der Überlebenstrieb setzt ein, er kann nicht kämpfen, nicht rudern, nicht schwimmen. Aber dann kommt eine große Welle und drückt diesen Mann unter Wasser und er dreht sich und er verliert den Sinn für oben und unten. Die Luft geht schon langsam aus, gerade schafft er es noch an die Oberfläche, kann noch Luft schnappen und dann kommt die nächste Welle und drückt ihn wieder runter und das Gleiche geht von vorne los. Und dieser Kampf geht weiter und dieser Kampf geht weiter, bis er irgendwann nicht mehr kann, bis er irgendwann unter Wasser bleibt. Und er sagt, das sind deine Wellen, die mich niederdrücken. Eine Welle nach der anderen bricht auf Christus herein und lässt ihn die ganze Gewalt der Sünde und die Last unserer Schuld spüren. Gott hat es dem Menschen gesagt, Gott hat es ihm von Anfang an gesagt, wenn du dich gegen mich auflehnst, dann wirst du sicher sterben. Und er lässt dieses Gericht jetzt über Christus hereinbrechen. Gott gibt Christus ganz und gar hin. In Römer 8, Vers 3 heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Er hat es getan um der Sünde willen, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, im Fleisch Christi. Calvin schreibt, denn obwohl sein Fleisch mit keinerlei Makel behaftet war, erschien es doch dem Aussehen nach als sündhaft, bis dahin, dass es die verdiente Strafe für unsere Untaten trug. Ja, als ob es in seiner Schuld stünde, hat der Tod an ihm alle seine Kraft ausgelassen. Das ist das Zorngericht Gottes. Der Tod hat alle seine Kraft an ihm ausgelassen. Calvin erwähnt in diesem Kontext auch sehr passend Kolosser 2, Vers 14, wo es heißt, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz geheftet hat. Gott hat alle deine Sünden auf eine Urkunde geschrieben und sie ans Kreuz geheftet. Diese Urkunde ist Christus. Auf ihn hat er all unsere Sünden geschrieben und ans Kreuz geheftet. Und dort die ganze Gewalt davon spüren lassen. Die Gottverlassenheit. Petrus schreibt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. In Vers 15 von Psalm 88, da fragt der Beter, warum? Warum hast du mich verlassen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir, wie Jesus es am Kreuz bittet? Warum hast du mich verlassen? Das ist keine Frage um Information. Christus weiß ganz genau, warum er verlassen war. Jesus wusste es. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Es ist eine Klage. Es ist eine Klage der Gottverlassenheit. Eine Klage eines Mannes, der für uns den Lohn der Sünde völlig ausgekostet, ausgetrunken hat. John Owen schreibt, Christus wusste sehr wohl, warum er in dieser Stunde verlassen wurde und hatte vollkommenen Glauben und Vertrauen in seinen Vater. Aber er war erstaunt und verstummte in der Erfahrung seiner unsagbaren Qual. Christus wusste auch, als er am Kreuz hing, dass der Vater Gefallen an seinem vollkommenen Gehorsam hatte. Und doch trägt er die ganze Last der Sündenschuld und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch einmal Psalm 88, Vers 8 und ab Vers 17. Auf mir lastet dein Grimm, sagt er, und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Deine Zorngerichte übergehen mich, deine Schrecknisse vernichten mich, sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Diese Zorneswogen, die Christus, diesen Mann der Leiden, ertränken. Wie heißt es in Micha 7, Vers 19? Über Gott, er wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Warum verbirgt Gott sein Angesicht vor Christus? Warum schlagen die Wellen des Zornes Gottes über die Sünde auf ihn ein und versenken ihn? Weil Gott unsere Sünden ins Meer versenken wollte damit. Weil Christus mit unserer Sündenschuld versunken ist im Meer, damit unsere Sündenschuld für immer getilgt ist und er und wir mit ihm als neue Menschen auferstehen. Unsere Christus ist mit unserer Sündenschuld versunken und unsere Sündenschuld mit ihm. Und wir stehen auf zu neuem Leben aus diesem Wasser des Todes mit ihm zusammen. Das letzte Wort des Psalms, zumindest auf Hebräisch, ist auch in der Schlachter tatsächlich so, das letzte Wort des Psalms ist Finsternis. Finsternis. Das ist nicht mal ein ganzer Satz, sondern es ist eigentlich nur so ein letztes losgelöstes Wort. Am Ende sozusagen einfach nur dieser Nachklang, Finsternis. Das ist das Letzte, was im Raum steht in diesem Psalm. Das ist kein Eingreifen Gottes, das ist kein Wunder, das ist keine Rettung. Dieser Psalm, der wirft diese Frage auf ganz am Ende, was haben wir überhaupt noch zu erwarten, wie geht es weiter? Abgesehen davon, dass es im Psalm 89 schön weitergeht, über die Gnadenerweise des Herrn. Aber wie geht es im Psalm 88 weiter? Am Ende ist da irgendwie nur die große Finsternis des Todes im Raum. Ist der Beter letzten Endes gestorben? Bleibt am Ende nur die Finsternis des Todes? Für Christus war es am Kreuz so. Am Ende Finsternis und in der Finsternis hat er noch ein letztes Mal aufgeschrien, als Israel in der Finsternis, der Sonnenfinsternis versunken ist. Der schrie ein letztes Mal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das ist das Ende vom Psalm 88, das Ende von Christi Leiden. Dort ist er gestorben. Der Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut. Am Ende Finsternis wegen unserer Sünde. Mögen wir erkennen, wenn wir das lesen, diese Gewalt, diese Gewaltigkeit, wie schlimm unsere Sünde ist. Was es bedeutet, von der Quelle des Lebens abgeschnitten zu sein. In dem alten Kirchenlied, wenn meine Sünden mich kränken, heißt es in einer Strophe, Herr, lass dein heilig Leiden mich reizen, für und für, mit allem Ernst zu meiden, die sündliche Begier, dass mir nie komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet, dass ich erlöset bin. Möge uns das nicht aus dem Sinn kommen, wie viel es ihn gekostet hat. Leid ohne Maßen. Leid ohne Maßen hat es ihn gekostet. Aber was ist, wenn eben am Ende Finsternis doch nicht das letzte Wort hat? Was ist, wenn Gott doch Wunder an den Toten tut? Das wollen wir uns als letztes ansehen. In den Versen 11 bis 13, ich habe das schon erwähnt, stellt der Beter einige rhetorische Fragen, die vom Kontext her alle zuerst einmal mit Nein beantwortet werden müssen. Wir kennen diese Art der Aussagen aus anderen Psalmen, da wird gefragt, tust du Wunder an den Toten? Und die Antwort ist Nein, und das soll sozusagen für Gott ein Motivationsgrund sein, dass er sagt, wenn man dich unter den Toten nicht preist, dann erhalte mich doch am Leben, damit ich deine Gnade besingen kann und die Größe deiner Rettung verkünden kann. Die Toten preisen dich nicht, die Gnade wird von ihnen nicht besungen, gehen wir doch auf den Friedhof, da ist es still. Und das soll Gott sozusagen, das ist ein Appell an Gott. Bewahre mich vor dem Tod, damit ich deine Lieder singen kann. Bewahre mich vorm Sterben. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Schatten aufstehen und dich preisen? Nein. Wird man im Grab deine Gnade verkündigen? Deine Wahrheit im Abgrund? Nein, dort wird gar nichts verkündet. Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt? Deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Nein, es ist das Land der Vergessenheit. Dort haben alle, die dorthin gehen, alles vergessen. Dort sind alle vergessen von Menschen. Und im schlimmsten Fall sozusagen diese Perspektive hier von Gott. Das ist das Land der Vergessenheit. Dort passiert nichts. Aber was ist, wenn Gott diese rhetorischen Fragen eben doch mit einem Ja beantwortet? Christus wusste das auch in der dunkelsten Stunde. Christus wusste in der dunkelsten Stunde, dass Gott das tun kann und wird. Er wusste um seine Auferstehung. Er hat um einer vor ihm liegenden Freude willen, Hebräer 12, das alles ertragen. Er wusste es ganz genau. Und dieser Psalm, der endet mit der Finsternis, wie der Karfreitag vor 2000 Jahren mit Finsternis endete. Aber was, wenn wir uns besinnen, was im Psalm 139 steht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Ende des Meeres nieder, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. So fängt Johannes an, Johannes 1, Vers 5. Die Finsternis konnte Jesus nicht im Tod halten. Der Tod konnte nicht besiegt werden. Gott tut eben doch Wunder an den Toten und das sehen wir im Tod Christi. Wir sehen dort seine Wunder. Wir sehen an seinem Tod selbst die Wunder Gottes, die Gnade Gottes, die Treue Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat Jesus auferweckt und deine Sünden vorher mit ihm versenkt. Wir kommen gleich zum Herrn mal hier an dem Tisch zusammen und Jesus hat am Vorabend, vor seiner Kreuzigung, bevor er das alles durchgemacht hat, da hat er den letzten Abend mit seinen Jüngern verbracht und was hat er da gemacht? Da hat er das Brot genommen und es zerbrochen und gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er hat den Kelch mit Wein rumgegeben und hat ihn gegeben und hat ihm gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist das Leben aus dem Tod. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das neue Leben, eine neue Beziehung mit Gott. Dafür ist Psalm 88 gedacht, dass wir das sehen. Dass Gott doch Wunder tut. Dass die Finsternis eben nicht das letzte Wort hat. Und welches Kreuz du auch immer heute mit dir trägst an Sünden, Sündenlast, aber auch an Trauer, an Klagen, an einem schweren Leben. Psalm 88 ist auch dir gegeben, damit du in ihm Christus siehst und zu ihm betest, dem Herrn, der Wunder tut an den Toten. Und weißt, du bist nie von Gott verlassen. Er war um deinetwillen von Gott verlassen. Ich möchte abschließen, indem ich diesen Psalm zum Schluss einfach noch einmal vorlese, nach einer anderen Übersetzung. Und hören wir diesen Psalm als diejenigen, die jetzt an den Tisch des Herrn eingeladen sind. Hören wir als solche, die wissen, dass Jesus lebt, dass er den Tod überwunden hat. Und dass es Licht in den finstersten Stunden gibt. Herr Gott, du kannst mich retten. Am Tag schreie ich um Hilfe, in der Nacht stehe ich vor dir. Ach, lass doch mein Gebet zu dir dringen. Hab ein offenes Ohr für meine Klage, denn ich habe es satt, so erbärmlich zu leiden. Ich will mich dem Totenreich ganz nahe. Man zählt mich schon zu denen, die in die Grube hinab müssen. Ich bin wie ein Mann. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Tut mir leid. Ich habe mein Lager schon bei den Toten, wie die Erschlagenen, die im Grab liegen. An sie denkst du nicht mehr. Sie sind deiner Macht ja entzogen. Du hast mich in die unterste Grube versetzt, an finstere Orte, in tiefste Abgründe. Dein Zorn ist über mich gekommen. Mit gewaltigen Wellen hast du mich unter Wasser gedrückt, Selah. Meine Vertrauten hast du von mir entfernt. Du hast sie dazu gebracht, sich vor mir zu ekeln. Ich bin gefangen und komme nicht heraus. Mein Auge mag dieses Elend nicht mehr sehen. Jeden Tag rufe ich zu dir, Herr. Ich breite meine Hände aus zum Gebet. Tust du Wunder an den Verstorbenen oder stehen die Schatten der Toten auf, um dich zu preisen? Selah. Erzählt man im Grab von deiner Güte, im Totenreich von deiner Zuverlässigkeit? Sind am finsteren Ort deine Wunder bekannt? Und kennt man dort noch deine Gerechtigkeit im Land, wo alles in Vergessenheit versinkt? Ich aber rufe zu dir, Herr, um Hilfe. Am Morgen schicke ich mein Gebet zu dir. Warum verstößt du mich, Herr, und verbirgst dein Angesicht vor mir? Ich fühle mich elend und sterbenskrank von Jugend an. Ich ertrug deine Zumutungen starr vor Entsetzen. Dein glühender Zorn ging über mich hinweg. Deine Schrecken ließen mich verstummen. Sie umfluten mich täglich wie Wasser. Von allen Seiten dringen sie auf mich ein. Du hast Freund und Nachbar von mir entfernt. Meine Vertrauten sind fort. Finsternis. Lass uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in einer Art und Weise liebst und einer Intensität, die wir uns gar nicht vorstellen können und die dazu geführt hat, dass du das größte Opfer gebracht hast, Jesus zu senden, der für uns kam, um solches unsagbares Leid durchzumachen. Wir danken dir für das Heil. Wir danken dir für die Finsternis, die er ertragen hat, um unseren Willen, damit wir im Licht leben können, in seinem Licht, im Licht der Auferstehung des neuen Tages, der neuen Schöpfung. Dieses Licht ist angebrochen in ihm und wir dürfen darin leben. Es ist unser, du bist unser, wir sind dein. All unsere Sünden, Last und Schuld, alles Böse ist weg, ist vergangen, ist getragen. Dafür danken wir dir. Wir rühmen deinen heiligen Namen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.